Mehr Sport.
Mehr Sport.
Auf meinsportradio.de.
Wieder ist eine Woche in der NBA vergangen. Wieder müssen wir darüber sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triple Double, dem Basketball, dem NBA Talk hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Andreas Thies. Ich bin für die Assists zuständig, für die Rebounds. Um die Rebounds kümmert sich Lars Kiele. Hallo Lars.
Hallo.
Und der Go-To-Guy, der die Punkte macht, ist Felix Amrain. Hallo Felix.
Ja, vielen Dank. Hallo Andreas.
Ja, mit Blocks hätte ich dich da auch nicht um die Ecke schicken können.
Bin ich ein bisschen zu klein dafür.
Genau. Steals. Für Steals können wir dich noch nehmen.
Ja.
Ne? Ja.
Schauen wir mal.
Ja. Wir wollen mal wieder über die NBA sprechen. Felix und ich machen das ja so, dass wir jeden Tag über die NBA-Ergebnisse der letzten Nacht sprechen in der Sportshow auf meinsportradio.de. Und einmal die Woche kümmern wir uns um das, was so geschehen ist in der NBA. Und eine große Geschichte, beziehungsweise die größte Geschichte, weil im Moment ist es tatsächlich so ein bisschen saure Gurkenzeit, was neue Stories, was neue Geschichtsentwicklungen angeht in der NBA. Das ist die Rückkehr von Larry Sanders. Felix, Larry Sanders war vor ein paar Jahren eine ganz große Nummer in der NBA, beziehungsweise man hat ihm nachgesagt, eine ganz große Nummer werden zu können. Und dann war er auf einmal von der Bildfläche verschwunden und jetzt kommt er wieder. Das ist eine sehr, sehr bemerkenswerte Geschichte.
Ja, er hatte ja damals in gegenseitigem Einvernehmen, wie es hieß, mit den Milwaukee Bucks seinen Vertrag sofort aufgelöst, bekommt, glaube ich, noch bis 2020 Geld von den Milwaukee Bucks, 1,8 Millionen, wenn ich nicht ganz falsch liege, pro Saison. Und ja, das war ja damals so eine Geschichte. Er meinte, er möchte sich aus der Hektik der NBA zurückziehen. Es gab allerdings damals auch so ein bisschen einen positiven Drogentest und andere Geschichten. Also das war alles so ein bisschen eine seltsame Geschichte, aber du hast es angesprochen, er war damals ja an und für sich auf dem besten Weg, eine große Nummer zu werden, wurde, ich glaube, in der Saison 13-14, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, Dritter im Most Improved Player Ranking. Und war vor allen Dingen eine Macht unterm Korb, wurde, ich meine dann auch eben in jener Saison, nur von Serge Ibaka bei den Blocks übertroffen und tatsächlich auch richtig gut, was die Rim Protection anging. Und genau das ist es ja auch, was die Cleveland Cavaliers suchen.
Ja, 2015 hat er sich unter anderem selber eingewiesen, als er, wo er sich behandeln lassen ließ für Angststörung beziehungsweise Depression und hat dann seinen Abschied verkündet. Im Januar hat er gesagt, dass er zurückkehren möchte und jetzt haben die Cleveland Cavaliers ihm einen Vertrag bis Saisonende gegeben. Er hat jetzt einmal gespielt, 2 Minuten in der Garbage Time für die Cleveland Cavaliers gegen die Detroit Pistons, hat er einen Field Goal Versuch gehabt, den hat er nicht getroffen, 2 Fouls hat er begangen. Er geht jetzt in die D-League zurück. Lars, wie viel Hilfe kann er sein im Playoff-Rennen?
Ich denke nicht sehr viel. Also Felix hat jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, dass er in der Defensive, wenn man ihn mit Bogut vergleicht, dessen Nachfolger er ist, Sanders minimal besser ist als Bogut, aber ich denke, in der Offensive kommt da die schlechte Fitness. Dadurch, dass er in den letzten Jahren wenig gespielt hat, kommt ihm die nicht zugute. Und ich denke, so kann man jetzt schon ein bisschen einschätzen, dass seine Minuten nicht über 10 klettern werden in den Playoffs. Und dennoch denke ich aber, dass die Entscheidung, ihn in die D-League zu schicken, erstmal die richtige ist, damit er erstmal wieder in einen Team-Basketball spielt, also nicht wie jetzt in den vergangenen Monaten für sich alleine trainiert mit professionellen Leuten, sondern dass er da in einen Rhythmus kommt und dann diesen Rhythmus in der D-League findet, um dann pünktlich zu den Profis, zu den Cavaliers wieder aufzusteigen.
Ja, an Felix, an dich auch nochmal die Frage, was kann er für eine Hilfe sein? Weil ich habe im Moment so ein bisschen meine Zweifel, dass er überhaupt eine Hilfe sein kann in den Playoffs. Ich habe im Moment so ein bisschen die Befürchtung, dass er nur Rosterauffüllung ist und dass wir wirklich von ihm ganz, ganz wenig nur sehen werden, weil die Zeit, die er jetzt raus ist, und das sind mehr als 2 Jahre, das ist ja schon eine lange Zeit.
Ja, also zu befürchten steht's definitiv. Man hat jetzt halt mit ihm auf jeden Fall einfach erstmal Größe in den Kader geholt und wenn das gut geht, naja, dann ist es natürlich schön für alle und wenn das schlecht läuft, dann ist es auch nicht schlimmer als mit Andrew Bogut im Kader, der nicht spielen kann. Also so gesehen passiert da erstmal nicht viel. Er ist, glaube ich, tatsächlich ja der größte Spieler jetzt im Kader der Cleveland Cavaliers zusammen mit Channing Frye. Aber ich sehe das so wie ihr. Er ist halt sehr, sehr lange raus und es ist die Frage, ob man ihn in den körperlich so fitten Zustand bekommt, dass er tatsächlich dann auch in den Playoffs, wenn es ja doch nochmal eine ganze Ecke härter wird, dann gebrauchen kann. Wenn das der Fall sein sollte, dann haben sie mit ihm natürlich jemanden, der womöglich unter dem Korb die nötige Entlastung bringen kann und sei es nur für 4, 5, 6 Minuten in Momenten, wo es drauf ankommt. Und dass er dann in der Offense keine große Rolle spielt, das sehe ich gar nicht so kritisch, denn die Cleveland Cavaliers leben in dieser Saison vielleicht mehr denn je vom Dreier. Das ist, tritt immer wieder sehr, sehr deutlich hervor. Gerade hohe Siege, die schießen sie von draußen. Sie sind ja das Team, das tatsächlich die zweitmeisten Dreier nimmt, die zweitmeisten auch trifft und ja, die beste Quote hat neben den San Antonio Spurs, die allerdings eben deutlich weniger von draußen abdrücken. Und ja, deswegen sehe ich das Offensive, was Lars angesprochen hat, gar nicht so kritisch. Aber es ist die Frage, ob er jetzt tatsächlich der Rim Protector sein kann, den sie brauchen. Und das steht ja auch außer Frage, dass sie ihn brauchen. Da sind die Hoffnungen der Cleveland Cavaliers sicherlich viel, viel mehr auf Kevin Love gerichtet.
Ja, die Cleveland Cavaliers haben ja im Moment dann auch eine etwas schwächere Phase, 4-6 aus den letzten 10 Spielen. Lars, ist es dann eventuell so ein ganz kleines bisschen das Glück der Cavaliers, dass die anderen Teams in der Eastern Conference im Moment auch nicht so richtig wollen? Die Boston Celtics haben auch nur 5-5 in den letzten 10 Spielen gespielt, haben auch so ein ganz kleines bisschen, vielleicht auch ein bisschen atmosphärische Störungen, dadurch, dass Isaiah Thomas dann mal den Bradley Stevens kritisiert hat. Die Washington Wizards sind ganz gut drauf, aber ansonsten Toronto ist nicht gut drauf, Atlanta hadert so ein bisschen. Ist das das große Glück der Cleveland Cavaliers in dieser Saison bislang?
Ja, ich denke, wenn man sich die letzten Wochen anschaut, kann man das schon so sagen. Dazu kommt aber nicht nur, dass jetzt zum Beispiel Toronto Probleme hat im Spielaufbau durch die Verletzung von Laurie. Es kommt auch dazu, dass sich Boston letztendlich dagegen entschieden hat, in der Endphase der Deadline-Zeit noch Geld oder besser gesagt ihre wertvollen Picks zu investieren, um Starspieler zu verpflichten. Und ich denke, dass dadurch die Cavaliers auch profitieren.
Ja, also Larry Sanders kommt zu den Cleveland Cavaliers zurück. Er wird hoffentlich der Rim Protector sein, den sich die Cavaliers erhoffen. Ansonsten wird er eventuell sogar nur eine Kaderauffüllung sein. Die Cleveland Cavaliers sind im Moment in der Eastern Conference auf Platz 1, dahinter die Boston Celtics, die Washington Wizards und die Toronto Raptors. Felix, wenn du jetzt, wir machen das Spielchen jetzt schon seit ein paar Wochen, wenn du jetzt ausgehen würdest von der derzeitigen Lage, wer wäre in der Lage, im Moment die Cleveland Cavaliers am Durchmarsch in die Finals zu hindern?
Ich befürchte aktuell tatsächlich keiner. Also ich traue es aktuell keinem Team zu, einfach eben, weil Boston zu sehr jetzt auch ein bisschen, ja, oder zu sehr aus dem Trott geraten ist. Auch Isaiah Thomas nicht mehr die überragende Form, wenngleich ich seine Form nach wie vor nicht in Abrede stellen möchte, aber nicht mehr die absolute Überform hat aus den letzten Monaten. Die Washington Wizards sind gut und ja, nett dabei. Allerdings, da war ich ja, glaube ich, schon immer der Meinung, dass es da nicht über 7 Spiele reichen wird. Und Toronto ohne Kyle Lowry ist eben auch nur ein Toronto B. Also insofern, ja, bei aller Liebe und bei allem Respekt und den Problemen, die Cleveland Cavaliers haben, ich sehe aktuell kein Team, das sie schlagen kann im
Osten. Ja. Wann kommt Kyle Lowry wieder zurück?
Oh, bin ich ehrlich gesagt überfragt. Also ich meine, dass es nach wie vor so wäre, dass wenn er zurückkommt, es wohl erst gegen Beginn der Playoffs geschieht. Womöglich liege ich aber auch gerade völlig falsch.
Nee, ich meine auch Anfang der Playoffs, dass er dann wieder zurückkommen kann. Und dann ist er hoffentlich nach kurzer Anlaufzeit wieder die Verstärkung, die die Toronto Raptors brauchen. Sie sind im Moment nur auf Platz 4, nur 2 Spiele vor den Atlanta Hawks, wo Dennis Schröder, nachdem er letzte Woche mit Mike Budenholzer zusammengerasselt ist, jetzt dann auch wieder gute Leistungen gebracht hat. Lars, Dennis Schröder bringt sich immer so ein ganz kleines bisschen raus. Die Szene gegen die Golden State Warriors werden wir wahrscheinlich so schnell nicht vergessen, wo er sich mit Dwight Howard angelegt hat und dann Steph Curry nicht am Dreier hindern konnte. Es hindert ihn so ein ganz kleines bisschen, oder? Dass er immer mal wieder für solche Momente sorgt.
Ja, es hindert ihn, aber ich denke, das gehört auch vielleicht einfach ein bisschen zu seiner Persönlichkeit und da sollte er sich dann gar nicht mal so groß verstellen, weil letztendlich ist das seine Art, ein Stück weit deutlich seine Meinung gegenüber Mitspielern und dem Trainingsstab zu sagen. Und ich denke, dass das auch, solange es in einem fairen Ton passiert, auch wirklich von Vorteil sein kann. Aber in der Hitze des Gefechts kann dann dieser passende Ton dann halt mal abhanden kommen und dann kann es zu solchen unschönen Szenen kommen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass sich da Schröder nicht groß hinterfragen sollte.
Ja. Schröder hat sich dann ausgesprochen mit Budenholzer. Beide haben gegenseitig ihre Wertschätzung hinterlassen bei den Journalisten und haben dann gesagt, so weiter geht's. Und dann hat Dennis Schröder dann tatsächlich auch gut gespielt. 37-30 im Moment. Dahinter die Indiana Pacers, die Detroit Pistons und die Milwaukee Bucks. Da gibt es ja durchaus jetzt einen Fünfkampf rund um die Playoff-Plätze. Die Pacers, Pistons, Milwaukee Bucks, Chicago und die Miami Heat. Die Chicago Bulls haben einen Trümmerhaufen-Eindruck hinterlassen beim Spiel gegen Boston, wo sie 80-100 verloren haben und mit diesem Rückstand von 20 Punkten da tatsächlich noch gut bedient waren. Es geht jetzt so langsam an Fred Hoiberg. Es gibt Gerüchte, dass die Spieler gar nicht mehr auf Fred Hoiberg hören, wenn sie Spielzüge anzeigen. Felix, da ist schon einiges im Argen, oder?
Ja, das ist richtig viel im Argen. Rajon Rondo sagte jetzt ja auch die Tage, er dachte, er würde zu einer Winner-Franchise kommen. Also Überraschung. Also ich weiß manchmal auch nicht mehr, was ich so richtig zu dieser Geschichte um die Chicago Bulls sagen soll. Das Letzte, was ich las, war jetzt, dass Fred Hoiberg hofft, dass er die Rotation in den letzten Spielen jetzt runterbrechen darf. So ein bisschen halt auch auf die Spieler, von denen er hofft, dass sie dann so ein bisschen die Zukunft vielleicht auch sind. Ja, kann man rauslesen, was man möchte, aber die Chicago Bulls sind angesichts dessen, was da für Namen auch im Kader stehen, schon fast eine Schande, muss man wirklich so sagen. Und dieses ganze mediale Echo drumherum macht die ganze Geschichte nicht besser. Ich finde es tatsächlich immer noch faszinierend, dass sie überhaupt im Playoff-Rennen drin sind. Ich hoffe inständig, dass sie damit nicht in die Playoffs kommen.
Ja,
also es ist einfach schrecklich, man muss es mal so sagen.
Ja, Hoiberg findet ja auch seine Startaufstellung nicht. Dann hat er Rajon Rondo jetzt wieder in die Starting Five beordert. Paul Zipser spielt mal 30 Minuten, mal spielt er gar nicht. Es ist ja auch so ein ganz kleines bisschen hin und her bei den Chicago Bulls, oder Lars?
Ja, das stimmt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ein anderes Beispiel ist, als vor einigen Wochen es nach wie vor über mehrere Wochen zu dem Zeitpunkt viele Streitereien in der Mannschaft gab und Hoiberg dann auch nur die einzige Konsequenz sah, Rand und Rondo, die in diese Streitereien verwickelt waren, aus der Starting Five zu entfernen, aber sie dann dennoch kurz danach Mitte des ersten Viertels eingewechselt hat und sie dadurch im Grunde die gleiche Spielanzeit hatten, wie sie es in den Wochen davor hatten. Und da, denke ich, zeigt sich auch, dass Hoiberg da inkonsequent gehandelt hat und deswegen kommt es dann auch nicht ganz überraschend, dass das Verhältnis zwischen ihm und den Spielern nicht mehr so im Guten liegt.
Die Chicago Bulls im Moment kämpfen um den Anschluss beziehungsweise um den Playoff-Platz 8. Da wird es dann gegen die Cleveland Cavaliers gehen. Vom Blatt her oder vom Papier her eine durchaus reizvolle Begegnung, aber die Chicago Bulls in der derzeitigen Situation wohl eher ein Team, auf das man nicht unbedingt zählen kann. Ich zähle ja immer noch auf die Miami Heat. Da hat sich aber Goran Dragic ganz übel verletzt, hat sich eine Augenhöhlenprellung zugezogen und sah ganz übel zugerichtet aus, als wäre er in ein Kirmesboxen reingekommen. An Goran Dragic hängt es so ein bisschen fest, dass die Miami Heat die Playoffs erreichen. Wir werden es sehen in den nächsten Wochen. Es sind ja nicht mehr ganz so viele Spiele. Die Miami Heat zum Beispiel haben noch 15 Spiele in dieser Saison. Dahinter Charlotte, New York.
Darf ich noch ganz kurz? Gerne. Also Goran Dragic hat allerdings selbst gesagt, er erwartet, dass er gegen die Pelicans heute Nacht auflaufen wird. Also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Insofern scheint da erstmal das Schlimmste überstanden zu sein. Sieht vielleicht aus wie ein Preisboxer, kann aber scheinbar trotzdem spielen.
Ja, dann sind wir alle beruhigt. Die New York Knicks, die Sixers, Orlando und Brooklyn werden nichts mit den Playoffs zu tun haben. Die Brooklyn Nets zu diesem Zeitpunkt dann auch schon rechnerisch raus aus dem Rennen.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Thomas Giesen von Westside Extreme Wrestling. Auch wir machen mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Gemeinsam mit prominenten Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Wir stiften dafür ein original unterschriebenes T-Shirt von 16 Karat Gold 2017, Europas größten Wrestling-Turnier. Unter anderem mit Autogrammen der WWE-Superstars Cody Rhodes und Paul London. Kauft euch einfach ein Los oder gleich mehrere und gewinnt einen der tollen Preise. Unter anderem von Weltmeister Benedikt Höwedes. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen. Viel Glück!
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Höwedes. Kauft ihr jetzt für nur 1 Euro dein Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Wir kommen zur Western Conference. In der Western Conference führen nach wie vor die Golden State Warriors vor den San Antonio Spurs. Im Moment nur mit einem halben Spiel Vorsprung zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, am Mittwochabend. Dahinter die Houston Rockets. Lars, die Golden State Warriors, über die haben wir schon so häufig gesprochen. Natürlich werden sie dieses Jahr wieder eine absolute Bank sein in den Playoffs und werden weit kommen. Aber auch die haben in den letzten Wochen so ein ganz kleines bisschen Probleme gehabt. Nur 5-5 aus den letzten 10 Spielen und haben sogar zwischendurch mal für 1-2 Tage die San Antonio Spurs vorbeiziehen lassen in der Western Conference auf dem Platz an der Sonne. Die Golden State Warriors sind im Moment nicht ganz so gut drauf. Auch Stephen Curry sucht seinen Wurf. Hast du in irgendeiner Weise Gründe gefunden, woran das liegen könnte?
Ja, so direkt nicht. Also bei Curry ist es wirklich schwierig, dieses Problem deutlicher zu erläutern, weil er im Grunde ja, so weiß man mittlerweile, nach längerer Pause oder nach einer Off-Season, die seinem Körper zur Erholung gedient hat, ist er mittlerweile in Top-Form und sollte da eigentlich auch keine Probleme aufweisen können, so wie es in den Finals letztes Jahr war. Zum Team allgemein, denke ich, ist die Statistik 5-5 aus den letzten 10 Spielen gar nicht mal so schlecht, wenn man letztendlich bedenkt, dass sie nicht sehr leichte Gegner hatten. Und ja, letztendlich ist es nicht sehr verwunderlich, wenn Durant fehlt und dann Ian Clark, der das akzeptabel macht, ohne Frage, aber dennoch einfach letztendlich auch in der Defensive Durant deutlich unterlegen ist, dann ist es da kein Wunder, dass man die letzten Spiele so abschneidet.
Ja. Am letzten Wochenende haben die Golden State Warriors und die San Antonio Spurs ein ganz, ganz komisches Spiel gehabt. Die Warriors haben Stephen Curry und Klay Thompson aussetzen lassen. Die San Antonio Spurs sind ohne LaMarcus Aldridge angetreten, ohne Kawhi Leonard, ohne Tony Parker. Felix, was ist der Gedanke dahinter? Am Ende ging das Spiel 107-85 für die Golden State Warriors aus, aber das ist ja ein komplettes Muster ohne Wert.
Ja, absolut. Also das war halt bei den San Antonio Spurs ja so ein Stück weit auch verletzungsgeschuldet, weil Tony Parker Rückenprobleme hatte und bei LaMarcus Aldridge irgendwelche Herzrhythmusstörungen oder etwas in der Art festgestellt wurden. Deswegen haben die beiden dann tatsächlich halt auch verletzungsbedingt pausiert. Und wo dann, ja klar war, die beiden spielen schon nicht, dann hat sich wahrscheinlich Greg Popovich dann auch einfach gesagt, komm, setzen wir Kawhi Leonard auch noch auf die Bank. Und bei ja, Stephen Curry und Klay Thompson, da war es vielleicht dann eben nach den Spielen, die davor waren, wo es eben nicht so richtig lief, einfach auch mal an der Zeit, den beiden eine Pause zu geben. Stephen Curry zum Beispiel hatte ja zuvor gegen Minnesota und Boston lediglich 3 von 17 Dreiern getroffen. Da war vielleicht auch einfach von Steve Kerr mal die Ansage, okay, heute mal nicht, einfach mal ja 5 gerade sein lassen und die Sache mal ruhen lassen und dann wird es vielleicht wieder besser. Ja, letzten Endes wollte dann vielleicht auch Kerr einfach nicht so richtig das Blatt aufdecken gegen die Spurs, die eh nicht in Bestbesetzung antraten. Ja, ein bisschen komisches Spiel. Am Ende war ja Ian Clark bei den Warriors mit Abstand bester Werfer, 36 Punkte in 34 Minuten. Ich weiß nicht, ob der jemals so ein Spiel gespielt hat. Ich wage es zu bezweifeln. Ja, also komische Geschichte. Und bei den, weil wir gerade noch über Golden State und die Bilanz gesprochen haben, naja, es ist halt schon irgendwie die Problematik, dass Kevin Durant fehlt und vor allen Dingen defensiv irgendwo fehlt. Und bei Stephen Curry, es ist so eine Wundertüte. Wir reden ja immer noch über einen Spieler, der fast 40% Dreier trifft und das, obwohl er fast 10 Dreier pro Spiel nimmt. Das Problem, und das ist halt das, was wir nicht kennen von ihm, ist, dass sich grottige Leistungen mit wirklich guten abwechseln. Also gegen Atlanta letzte Woche, da trifft er 6 von 15 und dann trifft er eben 2 von 9. Und dieses Hin und Her, das ist man einfach aus den letzten 2-3 Jahren von ihm nicht gewohnt. Und ich glaube, das lässt seine Saison so seltsam erscheinen.
Die San Antonio Spurs und die Golden State Warriors lassen sich also im Moment nicht in die Karten schauen, was die Playoffs angeht. Jeder rechnet ja so ein ganz kleines bisschen damit, dass wir auch in der Western Conference in den Finals dann wieder dieses Duell Spurs gegen Warriors sehen werden, weil gibt es eine Franchise, die diesen beiden in der Western Conference gefährlich werden kann über 7 Spiele, Lars? Sind es die Houston Rockets, vielleicht sogar die Utah Jazz?
Da bin ich mir nicht sehr sicher. Also da würde ich aktuell den Houston Rockets bessere Chancen bescheinigen als den Utah Jazz. Schließlich, weil Houston sich auch nochmal mit Lou Williams, mit einem Spieler verbessert hat, der perfekt in ihr System passt. Es ist nämlich ihr System in dieser Saison geworden, in der sich ja auch James Harden eine neue Rolle gesucht hat, dass sie mehr Dreier nehmen und diese auch wirklich akzeptabel treffen. Es müsste schon sehr viel rundlaufen bei den Houston Rockets, damit sie in die Conference Finals einziehen könnten und dort für Angst und Schrecken sorgen.
Ich habe nämlich im Moment auch so ein ganz kleines bisschen meine Zweifel, dass das geschehen kann, dass jemand die San Antonio Spurs und die Golden State Warriors über 7 Spiele schlagen kann. Dass die beide Mannschaften nicht gefeit sind vor Niederlagen, das ist ganz klar. Aber 4 Spiele muss man in solch einer Serie gewinnen. Und das sehe ich halt im Moment für kein Team dieser Western Conference außerhalb der Spurs und Warriors für möglich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Felix.
Ja, ist halt schwierig. In der letzten Saison haben wir genau dasselbe gesagt und am Ende spielte eben Golden State nicht gegen San Antonio. Ich würde übrigens die Utah Jazz als gefährlicheres Team ansehen. Also ich glaube nicht, dass die Houston Rockets trotz eben Firepower von der Bank und trotz James Harden das tatsächlich über 7 Spiele ja packen, einfach weil sie dafür vielleicht auch defensiv zu schwach sind. Also diese unfassbar gute Defense der Utah Jazz rund um Rudy Gobert halte ich da tatsächlich für gefährlicher, wenngleich ich eigentlich bei euch bin. Also das geht vielleicht über 6, aber geht vielleicht auch über 7. Aber ich glaube nicht, dass dann tatsächlich jemand da am Ende die Nase vorn haben kann. Ich glaube übrigens nicht, dass Golden State und San Antonio diesen Platz 1 so einfach herschenken werden. Also ich glaube, die sind durchaus beide sehr, sehr erpicht darauf, diesen Platz 1 zu kriegen, einfach weil auf Platz 8 halt ja der Blowout wartet. Und auf Platz 7, da ist halt die Frage, bekommst du dann OKC mit Russell Westbrook oder bekommst du die Memphis Grizzlies mit Grit and Grind? In jedem Fall wird das deutlich unangenehmere Matchup, was im Zweifelsfall dann eben mehr Spiele bedeutet. Und insofern, glaube ich, wollen die schon beide Platz 1 haben.
Felix sagt, es ist der Blowout, der auf Platz 8 wartet. Lars, im Moment warten die Denver Nuggets auf die Nummer 1 der Western Conference. Sind sie das Blowout?
Ja, gute Frage. Also als erstes denke ich mal, haben sie nach wie vor die besten Chancen, diesen 8. Platz am Ende der Saison, am Ende der Regular Season zu halten. Letztendlich ist es aber schon so, egal ob San Antonio oder Golden State, dass die Serie gegen die Mannschaft dann in der ersten Playoffs-Runde sehr schwierig wird.
Ja, Felix, du hast es jetzt gerade gesagt, es wartet der Blowout. Die Denver Nuggets haben durchaus einen guten Job gemacht in der letzten Zeit. Und wenn wir über einen Spieler sprechen, dann müssen wir über Jusuf Nurkic sprechen über Nikola Jokic, nicht Jusuf Nurkic. Jusuf Nurkic ist zu den Portland Trailblazers geschickt worden im Trade. Nikola Jokic, der im Moment so ein bisschen the breath of fresh air ist in Denver, der tatsächlich gute Zahlen auflegt und der so ein bisschen, ja, von überraschend daherkommt als vielleicht zukünftiger Franchise-Player. Diese Franchise, die Denver Nuggets, finde ich ja, machen relativ viel Spaß, gerade auch wegen Nikola Jokic. Warum gehst du davon aus, dass das ein Blowout werden würde?
Ich gehe einfach davon aus, weil ihnen meiner Meinung nach jegliche Defense, also nicht jegliche, aber ihnen fehlt viel zu viel Defense. Sie haben keinen, der den Ring irgendwie beschützen kann und sie sind auch nicht so gut, dass sie dann gegen Golden State den Dreier permanent unterbinden könnten. Und natürlich, Nikola Jokic ist ein Mörderspieler, jemand, der mit 21 wirklich richtig, richtig viel Spaß macht und der dieses Team auf ein gänzlich neues Niveau hebt. Das Problem ist, er kann auch nicht 48 Minuten auf dem Feld stehen. Also ja, natürlich ist das ein Team, das durchaus Spaß macht, aber es ist eben auch ein Team, das in guter Regelmäßigkeit gegen diese guten Mannschaften ordentlich baden geht. Und das ist es, was mich einfach nicht so richtig zuversichtlich stimmt. Das mag nicht von vornherein festgemeißelt sein, dass das da 4-0 ausgeht, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach sehr groß. Sie sind in der Offense gut, aber sie sind halt hinten einfach auch eines der schlechtesten Teams. Ne? Sie sind ja lustigerweise Vierter im Offensive-Ranking oder im Points-per-Game-Ranking. Sie sind aber eben auch 27. was die erlaubten Punkte angeht. Und das spiegelt so ein bisschen die Problematik der Denver Nuggets wieder. Vorne hui, hinten pfui. Und ja, deswegen, egal wer da kommt, wenn die in den Playoffs wirklich dann anfangen, Denver sezieren zu wollen, dann wird das eine üble Geschichte. Und dann, ja, ist es eben auch ein Problem, dass Nikola Jokic da derjenige ist, der vieles alleine stemmen muss und dann einige junge Spieler um ihn herum sind, die sicherlich einen Schritt nach vorne gemacht haben in dieser Saison und es ist sicherlich auch als Erfolg zu werten, wenn sie die Playoffs erreichen. Aber wir reden ja auch über ein Team, das Danilo Gallinari als Topscorer hat und beim besten Willen, ne?
Ja, ich bin durchaus seiner Meinung, dass der Erste in der Western Conference durchaus favorisiert wäre gegen Denver. Ich glaube nur nicht, dass es so Blowouts werden würden, sondern ich könnte mir vorstellen, dass die Denver Nuggets sogar in der Lage wären, ein oder zwei Spiele zu gewinnen und dass sie durchaus gefährlich werden kann. Ich möchte noch ganz gerne über Nikola Jokic sprechen. 16,1 Punkte im Moment im Schnitt, 9,4 Rebounds, 4,6 Assists, 81% Trefferquote von der Freiwurflinie, 36% von der Dreipunktlinie. Er ist 2014 an 41 gedraftet worden. Es kommt ein bisschen überraschend, dass er wirklich so eine Entwicklung genommen hat. Ist er eventuell ein zukünftiger Franchise-Player der Denver Nuggets, Lars?
Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, weil es sind nicht nur die Stats, die in dieser Saison sehr positiv zu bewerten sind, sondern auch sein Spiel. Macht da nicht den Eindruck eines Spielers, der erst seit ein paar Jahren in der NBA spielt. Er hat für einen Center und insbesondere für so einen jungen Center eine super Court Vision. Er weiß, die Flügelspieler im perfekten Timing anzuspielen, sodass die den einfachen Korbleger schaffen können. Und auf der anderen Seite würde ich dann aber noch zu den Denver Nuggets erwähnen wollen und ein bisschen auch nochmal verfestigen wollen, warum sie den achten Platz, denke ich, dann doch deutlich vor New Orleans schaffen könnten. Zum einen wäre das, New Orleans sich ja mit DeMarcus Cousins verbessert hat, aber dass DeMarcus Cousins und Anthony Davis noch nicht sehr gut läuft, weil wenn beide auf dem Court stehen, haben die New Orleans Pelicans ein miserables Offensive Rating von 90,1 und das ist noch nicht das, was die New Orleans Pelicans brauchen oder was sie sich erhofft haben. Und auf der anderen Seite wäre da auch noch das Argument, dass die Denver Nuggets in dieser Saison bereits Mitte Januar mit 20 verschiedenen Lineups auflaufen mussten. Das war zu dem Zeitpunkt der zweithöchste Wert in der NBA. Und dennoch haben sie es, weil sie viel Verletzungspech hatten, geschafft, diesen achten Platz zu erkämpfen. Und deswegen denke ich, sofern die Verletzten-Miserie nicht noch schlimmer wird, sondern mehr Spieler jetzt zurückkommen und in den Rhythmus finden, dass sie da noch, dass die Formkurve dann nach oben zeigen wird.
Nikola Jokic ist 21 Plätze hinter Bruno Caboclo zum Beispiel gedraftet worden. Bruno Caboclo, über den man damals gesagt hatte, er ist 3 years from being 3 years away. Das nochmal.
Tja, manchmal, ne? Aber das hat man ja nicht nur einmal gesehen.
Ja. Ich habe nur den Draft 2014 mir nochmal angeguckt. Ich meine, das war ein wirklich guter Draft mit Wiggins, Jabari Parker, Joel Embiid und Aaron Gordon. Aber Bruno Caboclo damals als 20. gedraftet worden. Und in der zweiten Runde war es dann Nikola Jokic, der gedraftet worden ist. Zum Beispiel auch Jordan Clarkson. Aber das ist alles Vergangenheitsmusik. Wer kommt in die Playoffs im Westen? Sind es die Denver Nuggets? Jetzt nochmal abschließend, Felix.
Schwierig, hängt von den nächsten 4 Spielen ab und wie Portland aus der Sache rausgeht. Denn das Programm, das Denver hat, das ist knüppelhart. Ne? Es ist 3-mal Houston, 1-mal Clippers, 1-mal Cleveland und noch 2-mal OKC. Also das ist nicht einfach, dazu noch Miami. Portland hat das deutlich einfachere Programm, spielt gegen viel, viel mehr direkte Konkurrenten im Kampf um die Playoffs. Und könnte am Ende eben den Ausschlag geben. Und sie spielen noch einmal gegeneinander in Portland. Und wer das Spiel gewinnt, hat dann eben die Serie auf seiner Seite. Ich sage, es wird am Ende Portland und Denver beißt sich in den Arsch, dass sie ihm den entscheidenden Spieler dafür gegeben haben.
Da sind wir sehr, sehr gespannt. Ein Wort noch zu den Phoenix Suns. Ich habe letztens gelesen, Tyson Chandler sitzt ja jetzt auf der Bank und spielt überhaupt nicht mehr, weil dann Leute wie Alan Williams dann spielen dürfen. Und da hat man sich gedacht, warum hat man den nicht aus seinem Vertrag rausgekauft? Man hat ihn vorher gefragt, ob er entweder getradet werden möchte oder ob er diese Saison seinen Vertrag absitzen möchte und die Jungen dann spielen werden. Und er hat sich dann tatsächlich entschieden, weil er noch 2 Jahre danach Vertrag hat, dass er diese Saison dann nur noch als Cheerleader auf der Bank sitzen wird. Das hatte in Phoenix Suns Fankreisen dann tatsächlich für Aufsehen gesorgt, weil sie ja dann tatsächlich auf dem Trade-Market aktiv geworden waren, aber für Tyson Chandler keinen Abnehmer gefunden hatten, beziehungsweise wohl auch gar keinen Abnehmer finden wollte. Dallas ist auf Platz 11, die New Orleans Pelicans auf 12, die Sacramento Kings auf 13, Phoenix auf 14 und die Los Angeles Lakers auf 15. Das war's für heute. Mal wieder mit einer halben Stunde NBA Triple Double mit der Sendung, mit dem meinsportradio.de NBA Talk. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke an Felix, danke an Lars. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Daniel Hör von Block und Spike, deinem Volleyball-Talk auf meinsportradio.de. Mit meinem Kollegen Daniel Schmidt spreche ich bei uns in der Sendung über alles Wichtige, was du zum Thema Volleyball wissen musst. Möchtest du für uns das nächste Ass erzählen? Dann bewerte unsere Sendung bei iTunes und gib ihr 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.